Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Heute werden die Geheimnisse einer uralten Jagdtechnik enthüllt. Wir begeben uns heute in die faszinierende Welt der Beizjagd. Mit dabei sind Katrin Knappheider von der Jagdschule Fuchsbau, Jägerin, Falknerin, Hundeführerin. Sie fliegt ein Habichtsweib auf Hase, Kanin, Fasan und Ente. Wohnt, lebt und jagt gemeinsam mit ihrem Mann André im schönen Münsterland. Schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Großartig, und wir haben auch eine zweite Gästin heute dabei. Ich freue mich ganz besonders, man kennt sie aus Funk und Fernsehen, aber natürlich auch aus den sozialen Medien, Sandra Jung. Bei Instagram ist sie unter dem Namen Falkona Sandra bekannt und sie ist nicht nur hauptberuflich Falknerin, sondern sogar selbstständig mit eigener Falknerei in Thüringen. Diese betreibt sie übrigens seit 2018 und natürlich ist sie auch leidenschaftliche Jägerin. Wir freuen uns sehr, dass auch du dabei bist. Hallo Sandra.
Hi.
Hallo.
Dann starten wir mal wieder mit drei Eingangsfragen. Ich fange mal mit dem Klassiker an. Wie seid ihr denn zur Jagd gekommen? Sandra.
Ich beginne. Ja, wie bin ich zur Jagd gekommen? Tatsächlich über die Falknerei. Bei mir war es so, dass ich schon als Teenagerin in einer Falknerei mit Flugshow, mit Öffentlichkeitsarbeit ausgeholfen habe, da meine Ferien, meine Freizeit verbracht habe und deshalb auch relativ schnell wusste, ich möchte Falknerin werden. Und für den Falknerjagdschein braucht man eben den Jagdschein. Den habe ich dann in Angriff genommen und dabei auch tatsächlich meine Passion für die Jagd entdeckt. Die hat allerdings die Liebe für die Falknerei niemals übertreffen können.
Wie schaut es bei dir aus, Katrin?
Ja, ich bin tatsächlich über die Hundearbeit zur Jagd gekommen. Eigentlich hatte ich gar keinen Jagdhund und die Geschichte ist fast ein bisschen witzig, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte damals Dobermänner und einer davon aus dem Tierschutz, der war nicht immer so ganz koscher mit anderen Hunden. Und dann kam der Drahthaar von dem örtlichen Jäger einfach zu uns gelaufen. Dann hat mein Dobermann den gebissen. So haben wir uns kennengelernt. Das ist dann mein bester Freund geworden. Und so bin ich irgendwie zur Jagd gekommen. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ich habe mich natürlich auch von Kindesbeinen an, war ich viel auch in der Landwirtschaft unterwegs, auch mit Jägern unterwegs. Aber tatsächlich so den Hauptzugang habe ich wirklich über die Hundearbeit bekommen und bin dann immer mehr und immer tiefer über die Jungjägerausbildung auch in die Jagd reingekommen und auch natürlich dann in die Falknerei, was einen einfach, entweder es nimmt einen mit oder eben nicht, und mich hat so mitgenommen, dass es sich mein ganzes Leben letzten Endes auch danach ausgerichtet hat, ja, und ich mein Leben ohne die Vögel nicht mehr vorstellen könnte.
Dann ist das ja genau die Überleitung zu unserer zweiten Frage. Was genau fasziniert euch denn so an der Beizjagd, Sandra?
Für mich das Faszinierende ist einfach dieses Zusammenspiel. Einmal aus Falkner, Falknerin, Vogel und Hund. Aber gleichzeitig wird man selber eigentlich zum unwichtigsten Faktor in diesem Gefüge. Also es ist ein natürlicher Zusammenhang, der da stattfindet. Der Greifvogel jagt seine Beute. Ich selber bin im Endeffekt Statist. Ich darf bestenfalls ein bisschen assistieren, zuschauen, dabei sein, Daumen drücken. Aber ja, ich habe keine direkte Einwirkung. Das ist komplett ein Naturschauspiel, was sich so alleine auch abspielen würde, wenn ich nicht dabei wäre. Ich weiß nicht, was Katrin da so sagen würde.
Ja, ich sehe es genauso. Ich werde halt auch immer gefragt oder dann sagen halt auch Schüler zu mir oder auch Leute, die man trifft, also ist der Vogel dein Jagdhelfer? Und dann sage ich immer, nee. Andersrum wird ein Schuh draus. Ja, die Hunde, die Frettchen und ich, wir sind dann die Jagdhelfer des Vogels. So ist es halt tatsächlich. Deshalb kann ich dir dann nur zustimmen. Und die Arbeit mit diesen Vögeln, die nun mal nicht domestiziert sind, sondern die wild sind, egal wie sie gezüchtet sind, es werden immer Wildvögel bleiben. Das fasziniert einfach ungemein auch, dass man lernt, sie lesen zu können und sie überhaupt zu handeln und mit ihnen ja umgehen zu können und eine Vertrauensbasis zu einem Wildtier überhaupt aufbauen zu können. Das ist schon, finde ich, immer wieder spektakulär.
Spannend.
Wie viele und welche Greifvögel habt ihr denn so?
Wir sind ja keine Falknerei, sondern wir machen das ja privat. Das heißt, ich habe mein Habichtsweib, mein Mann hat den Steinadler, der fliegt halt einen Steinadler und dann haben wir noch ein Wanderfalkenzuchtpaar. Also es hält sich im Rahmen, sage ich mal.
Das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Also primär für die Beizjagd benutzen wir ja auch eine überschaubare Anzahl Vögel. Also ich selber jage mit 2 Harris Hawks in Kompanie. Mein Partner hatte bis vor 2 Jahren Steinadler, den er jetzt aus anderen Gründen abgeben musste. Er hat 2 Kinder bekommen. Seine Frau hat gesagt, nee, hier kommt Beizjagd nicht mehr. Das sind so die Tiere, mit denen wir jagen. Und darüber hinaus haben wir eben für die Öffentlichkeitsarbeit natürlich noch weitere Tiere, an die 40 Stück. Das sind dann ein paar mehr. Bei Greifvögeln angefangen, über Eulen, Falken ist tatsächlich alles vertreten.
Wahnsinn. Ja, wir wollen natürlich auch heute ein bisschen aufklären und hoffen, dass ganz, ganz viele hier zuhören, weil es ein wirklich spannendes Thema ist. Und dafür haben wir natürlich auch ein paar Sachen vorbereitet, die mich auch vor allem mal interessieren. Welche Arten von Greifvögeln werden denn typischerweise für die Beizjagd verwendet und eingesetzt? Und welche Eigenschaften machen Sie für diese Art der Jagd so besonders?
Von den heimischen Arten sind wir ja vom Gesetzgeber her beschränkt. Also heimische Arten dürfen wir halt nur, ich fange mal von groß an, mit dem Steinadler die Beizjagd ausüben, mit dem Habicht, mit den Wanderfalken und auch mittlerweile wieder mit dem Sperber. Das sind die heimischen Arten, mit denen wir die Beizjagd ausüben dürfen. Und wie Sandra auch schon sagte, sie macht es ja selber halt eben auch mit dem Harris Hawk, was keine heimische Art ist. Die kann man ebenfalls zur Beizjagd einsetzen. Es gibt noch bestimmte Falkenarten, wo das ebenfalls hervorragend mit funktioniert, die nicht heimisch sind, bei den Hirofalken, Gärfalken, Sakerfalken, Lanafalken. Aber von den heimischen Arten sind wir halt sehr beschränkt. Eulen dürfen wir gar nicht.
Oh. Genau, stimmt. Mit Eulen ist es nicht zulässig in Deutschland.
Gibt es da noch ein Add-on von dir, Sandra? Oder hat Katrin jetzt alles abgegeben?
Katrin hat das ganz schön beschrieben. Klar, bei den Arten international ist natürlich dann die Liste wesentlich größer. Der Harris Hawk, sehr, sehr beliebter Beizvogel. Ja, gibt dann noch ein paar verrücktere Arten. Ich glaube, noch so relativ häufig gesehen ist der amerikanische Rotschwanzbussard. Den sieht man gerne noch mal. Da gibt es einige, die man noch nehmen könnte.
Spannend.
Absolut, absolut. Welche Arten von Beute werden denn bei eurer Beizjagd gejagt? Und wie wählt ihr die Ziele aus oder wählt ihr der Vogel aus?
Ja, dann stecke ich jetzt mal ein. Also zuerst, das Ziel auswählen tut tatsächlich der Vogel. Wobei auch hier, ne, das hat Katrin ja eben so schön gesagt, das ist kein domestiziertes Tier. Sprich, der hat auch noch seine natürlichen Instinkte, den Jagdtrieb zum Beispiel, aber eben auch den Instinkt von einer Gruppe, immer das schwächste Glied auszuwählen. Also wenn ich zum Beispiel meinen Vogel, zum Beispiel einen Falken, auf eine Gruppe Krähen starte, dann nimmt er nicht die größte, stärkste, gesündeste, vor Kraft strotzendste Krähe, sondern die haben wirklich instinktiv, wählen die da das schwächste Glied der Gruppe aus. Ist das irgendwie eine, die vielleicht schon älter ist, irgendwie geschwächt ist, verletzt ist, was auch immer. Ne? Also da brauche ich mir gar nicht irgendwie vormachen, dass ich da eine Entscheidung treffen könnte. Die trifft der Vogel tatsächlich instinktiv.
Genau so ist es, instinktiv. Aber ich muss ja ein Stück weit steuern können auch, weil wir dürfen ja auch nicht auf alles jagen, ist ja auch klar.
Das stimmt, ne? Natürlich.
Das heißt, wenn ich mit meinem Habicht von der Faust zum Beispiel oder mein Mann mit dem Adler oder Sandra auch mit den Harris Hawks wahrscheinlich, dann hat man die auch verfaust. Und die Hunde suchen, machen das Wild auf oder stehen es vor, je nachdem auch, was ich dann für Hunde habe. Und habe ich in einem Revier zum Beispiel Fasan frei, aber nur Hähne, keine Hennen und es startet eine Henne, und dann bleibt der Vogel auf der Faust und ich muss ihn festhalten. Ja, also ich muss es schon steuern, sonst habe ich auch schon mal in der Wiese, wenn eine Beccasino oder so losgeht oder dann doch mal ein Brachvogel, Verstöße gegen das Naturschutzgesetz will man natürlich nicht und dann hält man natürlich die Vögel fest. Also eine gewisse Steuerung ist da, aber es ist so, wie Sandra sagte, was von den, auch von den Kaninchen, wenn 3 loslaufen, manchmal steht man da und dann gehen 3 ab und dann fliegt der Vogel ein bestimmtes an und man selber denkt sich, ja, wieso nimmt der das? Das andere war doch eigentlich für uns augenscheinlich viel einfacher, ist es aber nicht. Man kann davon ausgehen, der Vogel hat recht.
Ja.
Ist das auch ein Vorteil der Beizjagd im Vergleich zu anderen Jagdmethoden, vor allem aus ökologischer, vielleicht aber auch aus ethischer Sicht? Was meint ihr, Sandra?
Also ich würde es jetzt nicht überbewerten, weil es natürlich ein ganz, ganz kleiner Teil ist, den ich da auch überhaupt bejage. Aber trotzdem, wenn wir die Situation nehmen, die Katrin gerade geschildert hat, 3 Kaninchen laufen ab und der Vogel entscheidet sich instinktiv für das geschwächte Tier, dann ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Definitiv auch ökologisch sinnvoll. Ob das jetzt für den Gesamtbestand dann sinnvoll ist, also was heißt sinnvoll ist, aber große Auswirkungen hat, ja.
Klar, also das für den Bestand glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass die Beizjagd 2 wahnsinnig positive Faktoren hat. Das eine ist, dass sie in der Öffentlichkeit sicherlich ganz anders wahrgenommen wird als die Jagd mit der Waffe. Ich jage auch mit der Waffe und ich stelle immer wieder fest, dass die Resonanz auf die Jagd mit dem Vogel wahnsinnig positiv ist, weil das so eine Chancengleichheit suggeriert. Muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass das nicht rein ist wie in der Natur, ist klar, weil in der Natur, der habe ich, der hat keinen Hund, der ihm das Wild sucht und die Beute im Zweifel aufmacht und so weiter, ja, aber eine gewisse Chancengleichheit ist halt da, weil natürlich mit viel weniger menschlicher Technik gearbeitet wird. Auf der anderen Seite kann ich über die Krähenbejagung, gerade in Bereichen, wo vielleicht nicht geschossen werden kann oder nur schlecht, oder dass zu viel Beunruhigung für Anwohner auch bedeuten würde, einen unheimlich großen Vorteil haben, A, durch Reduktion und B, auch durch Vergrämung. Und deshalb kann das hier auch einen positiven ökologischen Einfluss auch aufs Niederwild haben, durchaus.
Ja. Ja, und ist das dann auch so, dass die Beute am Ende dann auch immer als Fressen genutzt wird? Oder wie darf man sich das vorstellen? Ich frage jetzt einfach ganz gerade raus. Kriegen die dann auch das Kaninchen am Ende? Oder verwertet ihr das irgendwie anders? Oder ist da noch was übrig von? Noch so rumgefragt.
In der Regel ist es schon so, dass man, ich nenne es jetzt mal brüderlich-schwesterlich teilt. Ne? Also genau. Klassiker ist natürlich idealerweise, dass der Vogel einen Kopfgriff gemacht hat. Wir nehmen jetzt einfach mal den Habicht auf dem Kaninchen, der sitzt am Kopf. Ich eröffne den Brustraum, der darf sich dort eben vollkröpfen, sprich er darf Herz essen, Lunge essen, darf am Kopf rumbeißen und da eben Nahrung zu sich nehmen. Das ist der Teil, den ich eigentlich ja sowieso selber nicht verwerten möchte, kann, wie auch immer. Da bleibt dann in der Regel, selbst wenn er sich da einmal komplett satt frisst, also wie wir sagen als Falkner einen vollen Kropf frisst, bleibt da in der Regel dann noch Rücken, Keulen für uns über. Ich habe viel Krähen gejagt, da ist es so, ich weiß, man kann die essen, ich wollte die nicht essen. Dementsprechend war ich da komplett entspannt, wenn der auch die komplette Krähenbrust gekröpft hat, weil ja, warum nicht? Er hat sie gefangen.
Ja, also wir teilen auch immer. Beim Fasan achte ich natürlich drauf, dass sie nicht die Brust kröpft.
Ja.
Außer vielleicht beim ersten Fasan der Saison, das schon. Da ist es auch eine Form der Belohnung sicherlich. Da darf sie dann von durchaus auch was haben. Und beim Kaninchen ist es genauso, wie Sandra sagt. Und auch wenn der Habicht vom Hasen das große Herz und die Lunge gekriegt hat und ein bisschen vorne an den Rippen rumnibbelt, dann ist der auch schon ziemlich voll, um es mal so zu sagen. Genau. Dann fällt er schon fast vorne über. Und dann ist halt Rücken und Keulen für uns. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich dann auch schon mal nochmal eine Keule für die Mauser oder so davon wegtue. Weil ich sag mal, also ich esse gerne Hase und ich esse auch gerne Kaninchen. Aber je nachdem, was man fängt, ja, bin ich auch mal ganz froh, wenn ich mal wieder was anderes essen.
Das heißt, die kriegen vor der Jagd nichts zu fressen? Oder also geht ihr quasi mit hungrigen Vögeln auf die Jagd?
Tageshunger. Also das heißt, wir lassen die Vögel nicht hungern. Also es ist ja immer das, was gesagt wird, man lässt die Vögel hungern. Ja. Das ist natürlich Quatsch, weil ein Vogel, der stark Hunger hat oder Hunger leidet, der ist auch gar nicht mehr leistungsfähig. Das wäre so, als würde ich von einem Hochleistungssportler verlangen, unter seinem Energielevel sich zu ernähren über einen längeren Zeitraum und dann trotzdem die volle Leistung abzurufen. Das ist natürlich Quatsch. Aber was macht der Vogel in der Natur? Er sitzt erstmal im Baum und wenn er Hunger hat, dann geht er jagen. So, wenn er Tageshunger hat, dann geht er jagen. Wir haben immer so ein bisschen die Vorstellung, Vögel fliegen, weil sie es können.
Weil es so schön ist.
Weil es so schön ist, genau. Das ist natürlich unsere menschliche Vorstellung. Ich weiß nicht, Sandra, du wirst das bestätigen. Ihr macht das ja in der Falknerei auch. Die fliegen auch nicht, weil es so schön ist. Ne? Weil sie wissen, letztlich, es gibt dafür was. Ich muss meinen Tageshunger stillen. Natürlich, Territorialabgrenzung ist auch ein Faktor in der Natur. Aber diesen Territorialdruck haben unsere Vögel halt auch gar nicht. Ja?
Ja.
Also Tageshunger, nicht hungern lassen.
Genau, so erkläre ich das im Endeffekt unseren BesucherInnen auch immer. Tageshunger ist das Gleiche. Ich stehe morgens auf und ich würde halt schon gerne was essen. Ist völlig normal. Bei meinem Hund ist das übrigens das Gleiche. Deswegen finde ich das nicht verwerflich, wenn der Vogel halt morgens aufsteht und sagt, ja, ich hätte heute mal Bock, auch mal wieder was zu fressen. Ne? Genau wie gestern und genau wie morgen. Und ja, zu diesem ausgehungerten Vogel kann ich halt noch sagen, wir haben eine Auffangstation. Wir kriegen tatsächlich oft ausgehungerte Greifvögel, insbesondere im Winter. Und die werden oft ausgelesen und uns gebracht mit der Aussage, die haben was am Flügel, die können nicht mehr fliegen. Und dann untersuchen wir die und stellen fest, die haben nichts am Flügel, die sind an sich kerngesund. Die sind nur so ausgezehrt, so ausgehungert, dass die nicht mehr fliegen können. Die Energie reicht nicht mehr. Und das setzt halt dieses, man lässt seinen Vogel hungern, damit der nicht wegfliegt, völlig ad absurdum, weil der könnte nicht mehr jagen, der könnte nicht mehr Hochleistung bringen, der könnte nicht dem Kaninchen nachjagen mit voller Geschwindigkeit. In unserem Fall, der könnte nicht mehr diese gigantischen Flüge auf große Höhen zeigen. Das würde einfach nicht funktionieren. Der wäre einfach schwach, würde am Boden sitzen und nicht mehr wegkommen.
Wie sieht denn so die Ausbildung von einem Greifvogel aus? Oder ist der Großteil angeborene Fähigkeit? Verstärkt der irgendwelche Fähigkeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
Also erstens kommt man auch darauf an, wie die Vögel aufgezogen sind. Da gibt es unterschiedliche Aufzugsformen. Das wird jetzt aber, glaube ich, wirklich sehr den Rahmen sprengen und sehr
in die... Wir könnten einen Kurs bei uns machen.
Ja, oder bei uns.
Ja, ich meinte bei dir oder bei mir.
Genau. Also bei uns beiden, egal bei wem.
Genau.
Also das wird jetzt den Rahmen wirklich, glaube ich, extrem sprengen. Aber es ist tatsächlich so, dass man den Vögeln in der Regel das Jagen nicht beibringen muss im Sinne von, pass auf, das ist das Kaninchen, du musst jetzt losfliegen, das jagen. Das ist instinktiv drin, sondern sie müssen natürlich beim Jagen lernen, wie fängt man so ein Kaninchen. In der Natur wächst der Habicht mit seinem Beutewild. Ja, die Rotvögel, wenn die anfangen selber zu jagen, gibt's noch Jungkaninchen, junge Tauben, junge Krähen, also alles das, was selber noch wenig Erfahrung hat, und damit lernen sie und wachsen sie. Und ähnlich gestalten wir es auch, indem wir den Vogel unterstützen. Wir können natürlich nicht so früh anfangen zu jagen, weil wir die Jagdzeiten haben. Das ist nun mal so und das ist ja auch richtig so. Deshalb fangen wir etwas später an und der Vogel hat ja auch nicht den Druck, dass er sonst verhungert, wenn er nichts fängt, weil er kriegt ja dann von uns seine Nahrung. Und das muss er schon lernen und er muss natürlich auch lernen, Vertrauen zum Falkner zu fassen, den Falkner zu akzeptieren, die Hunde zu akzeptieren, dass Frettchen keine Beute sind und all solche Sachen. Das macht man in sehr, sehr kleinen Schritten, eigentlich tatsächlich über positive Verstärkung in einer klassischen Konditionierung, wenn man ehrlich sind, das Zurückkommen zur Faust oder zum Federspiel. Es ist wirklich klassische Konditionierung oder eben, also in dem Zusammenspiel mit einer positiven Verstärkung. Oder Sandra, wie siehst du das?
Genau, das würde ich auch unterstreichen. Das ist ein bisschen anders wieder als zum Beispiel die Ausbildung beim Hund, wo man ja durchaus auch mit negativen Verstärkern arbeiten kann. Das funktioniert beim Greifvogel nicht. Das kann man so per se sagen, mache ich was Negatives für meinen Greifvogel, ich kann den komplett für immer und ewig vergrämen. Kann sein, dass ich da irgendeine Aggressivität gegen mich fördere, weil ich was falsch gemacht habe, zum Beispiel Futter wegnehmen, Todsünde. Da ist sofort das Vertrauen hinüber und das gewinne ich auch nicht wieder. Und das kann wirklich so weit gehen, dass der Vogel auch dann nicht mehr zur Faust kommen will. Und da kann man auch nicht sagen, der hat nicht genug Hunger. Nein, dann habe ich was falsch gemacht. Vielleicht habe ich ihn vergrämt oder so. Klassiker, weiß ich nicht, ob ich jetzt mir Feinde auflade, aber jeder hat, glaube ich, seinem Hund mal einen Klaps auf den Popo gegeben. Wenn man dem Greifvogel einen Klaps gibt, das funktioniert nicht. Der merkt sich das, der speichert dann ab. Das ist ein Mensch, der mir wehtut, der mir schadet. Ich kann den so nicht ausbilden und trainieren. Das funktioniert überhaupt gar nicht, weil es eben ein Wildtier ist und der stellt dann die Zusammenarbeit mit dem Menschen einfach ein.
Wahnsinn. Und wie lange dauert sowas? Ist das immer abhängig von dem Greifvogel an sich? Oder ist es eher so, dass das mit dem Alter dann auch kommt? Du hast das vorhin so schön gesagt, Katrin, das kommt alles so nach und nach. Aber wie lange kann man denn so damit rechnen, bis so ein Vogel in Anführungszeichen fertig ist?
Sicherlich, er lernt ja die ganze Jagdsaison auch noch dazu. Ja, aber ich sag mal so, dass man mit dem Vogel rausgehen kann und ihn frei fliegen kann und die ersten Jagdflüge machen kann. Hier auch wieder von den Aufzuchtweisen abhängig, bei einem geprägten Vogel den fliege ich spätestens nach 4 Wochen und einen Altvogel aufgezogenen, die sind so ein bisschen scheuer, die muss man noch mehr an den Menschen gewöhnen. Da kann es auch mal 6 Wochen oder 8 Wochen dauern. Auch Vögel sind individuell, ja. Also zu glauben, die werden alle gleich, das ist ein totaler Irrglaube. Die haben genauso ihre Charaktere wie wir auch. Und Das ist so, wie Sandra sagt, die lernen in einer Geschwindigkeit, wie wir es uns nicht vorstellen können. Das müssen sie auch, weil sie sonst in der Natur tot wären, weil sie so schnell lernen müssen. Und sie lernen in einer Geschwindigkeit, aber halt eben auch die negativen Dinge. Das heißt, ich mache einen Fehler, höchstens zwei, dann ist diese Negativverknüpfung da. Beim Hund, der verzeiht mir auch den 50. Ja, ja, es ist ja so, wenn wir ehrlich sind. Und das würde mit einem Vogel niemals passieren.
Das ist schon interessant, muss ich sagen.
Ja, mega. Sandra, mit der eigenen Falknerei ist es ja auch so, dass wahrscheinlich ganz viele Besucher auch kommen. Siehst du dann wirklich das Interesse bei den Leuten, dass die viel oder ein großes Interesse bezüglich des Themas mitbringen? Und gerade vielleicht auch vom Alter her, gibt es da Unterschiede? Oder sind das vielleicht auch Jäger oder sind da auch viele Nichtjäger dabei? Mich würde das mal interessieren, wieso der durchschnittliche Besucher oder die durchschnittliche Besucherin ja bei so einer Show ist.
Also tatsächlich sehr bunt durchwachsen, was ich aber total gut finde. Also wir haben rund 20.000 BesucherInnen im Jahr. Und da kann man wirklich sagen, da ist alles dabei. Wir haben sehr, sehr viele Schulklassen, wo wir dann auch zum Teil Spezialshows machen, wo wir das so ein bisschen kindgerecht vermitteln. Was mich da immer wieder fasziniert ist, da sind Kinder bei, die laufen in unserer Anlage und bestimmen erstmal die Hälfte der Vögel. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Das ist der Oberhammer. Das finde ich, das ist richtig toll. Das finde ich richtig super. Da natürlich viele Familien. Wir haben aber auch wirklich oft Jäger, die einfach sagen, ich finde das mal interessant. Ich will mal gerne mehr über Greifvögel lernen. Falkner Jagdschein muss es jetzt nicht gerade sein, aber zumindest, dass ich mal so ein bisschen weiß, wie die Tiere ticken, wie die Tiere funktionieren. Also da ist wirklich eine komplett bunte Mischung. Sehr, sehr viel Interesse. Viele auch, die vielleicht ein bisschen zögern an das Thema rangehen, dann aber tatsächlich durch unsere Erklärung sagen, okay, verstehe ich, macht total Sinn. Das geht so weit, dass wir, das finde ich immer lustig, ist eigentlich meine Lieblingsanekdote, eine Dame hatten, die sagte, die armen Vögel, die können ja nicht fliegen, wann die wollen. Dann haben wir denen erklärt, na ja, theoretisch, die wollen eigentlich gar nicht fliegen. Ne? Also, dass die einmal am Tag fliegen müssen, das ist für die schon, puh. Und dann hat sie gesagt, na ja, warum müssen die dann fliegen? Das ist auch ganz schön gemein. Also haben wir sie einmal komplett umgedreht von, dürfen die fliegen zu, wieso müssen die fliegen? Das zeigt halt auch, dass da noch wirklich sehr viele Wissenslücken sind, aber gleichzeitig auch so ein Bedarf ist. Die Menschen interessiert das. Es ist ja doch so ein allgemeiner Rückgang wieder Richtung Natur, Richtung Tiere zu merken in der Bevölkerung. Und das merken natürlich auch wir. Und ja, da ist so eine Falknerei natürlich auch ganz, ganz toll, um da die Leute so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu vermitteln. Und dann natürlich auch wieder zum Thema Beizjagd überzuleiten. Beizjagd wiederum gehört zur Jagd. Also das hat alles dann so ein bisschen, das streut dann so ein bisschen.
Deshalb sind so Falknereien wie bei Sandra auch wirklich elementar wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit, ja, dass darüber eben vermittelt wird und da wird halt dann auch wirklich ein guter Job gemacht, das muss man einfach mal so sagen und das ist für einen normalen einzelnen Beizjäger wie für uns fast kaum möglich. Gut, wir haben es über die Schule sicherlich nochmal ein bisschen mehr, dass wir es vor allen Dingen an die Jäger noch mal mehr rantragen können oder an die kommenden Jäger, sag ich mal. Ich wohne ja nun mal im Münsterland, wir sind Niederwildregion und dass die Greifvögel in den Niederwildregionen jetzt, dass die Leute da nicht Hurra schreien, das wissen wir natürlich. Das ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, kein Geheimnis. Ja, und da können wir sicherlich vermitteln, aber so wie Sandra das macht, ist das schon in der breiten Masse einfach auch wichtig, dass sowas gemacht wird.
Und Katrin, bist du denn schon angesprochen worden während der Beizjagd von Jägern oder Nichtjägern, wie das so funktioniert? Oder kommen die Leute auch so offenherzig auf dich zu wie bei Sandra? Das ist ja schon klar, warum will ich überhaupt zu einer Falknerei gehen? Ich will ja wissen, wie das funktioniert, was es für Vögel gibt. Aber wenn du jetzt so als einzelne Jägerin mit dem Vogel unterwegs bist, hast du dann auch den gleichen positiven Zuspruch?
Ja, ich glaube jetzt, ich habe es nur einmal tatsächlich erlebt, dass es anders war. Ansonsten kommen die Leute eher sehr interessiert und sagen immer wieder, Mensch, was ist denn das für ein Vogel? Darf ich den Falken mal sehen? Und dann kläre ich die auf, dass das kein Falke ist, sondern ein anderer Vogel und was man da macht. Und ich finde das auch wichtig und das ist auch ein Anspruch, finde ich, den man an die Falken haben muss, die draußen im Revier unterwegs sind und jagen. Natürlich machen wir das in unserer Freizeit. Und bei mir ist es natürlich so, ich mache die Jungjägerausbildung, ich mache dann den ganzen Tag den Entertainer und wenn ich dann Beizen bin, ist es meine Freizeit und meine Leidenschaft, wo ich auch gerne mal für mich bin. Trotzdem finde ich es wichtig, wenn die Leute dann zu uns kommen und uns ansprechen, was sie in der Regel nun mal machen. Ja, wenn ich im Großraum Münster jage, Malungszentrum, habe ich immer Leute, die was wissen wollen. Ja, und die darf man nicht abwatschen. Ich finde, da muss man sich halt mal die paar Minuten nehmen und ein bisschen was dazu erklären und dann sagen wir, darf ich ein Foto machen? Dann sage ich meistens, ja, vom Vogel gern, ja. Von mir jetzt nicht unbedingt, aber vom Vogel sehr gern. Und ich finde, die Zeit muss man sich nehmen, aber es ist wirklich fast immer positiv. Ist einfach so. Ja? Also selten wirklich einmal erlebt, dass es negativ war.
Jetzt hatten wir ja vorhin schon die Diskussion, dass wir ja in Deutschland erst den Jagdschein machen muss, bevor man den Falknerschein macht. Findet ihr das grundsätzlich richtig? Würdet ihr euch anders wünschen? Irgendwie so, um auch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben? Oder macht es Sinn aus eurer Sicht?
Das macht genauso Sinn, wie es ist.
Ja, sehe ich auch so.
Definitiv, wir dürfen nicht vergessen, wir haben nicht nur in Anführungszeichen eine tote Waffe im Schrank stehen, sondern ein Lebewesen, und zwar ein hochkompliziertes, komplexes Lebewesen. Da kann der Anspruch eigentlich nicht hoch genug sein. Deswegen ist es genau richtig so, wie es ist, würde ich sagen. Ja, also ich würde, wenn es nach mir ginge, würde ich sogar eher noch sagen, dass die Falkner-Innenausbildung fast schon ein bisschen intensiver sein könnte. Weiß ich nicht, wie Katrin das sieht.
Na, ähnlich. Ich bin bei dir. Ich saß auch eine Zeit lang in einer Prüfungskommission in NRW, und bis wir uns entschlossen haben, auch auszubilden. Ich finde es halt den Jagdschein unfassbar wichtig, weil wie will ich mit Vögeln jagen gehen, wenn ich keine Ahnung von der Wildbiologie der Beutetiere habe? Also das kann ja schon nicht funktionieren. Zumal ja auch hier ein Hegegedanke für eine nachhaltige Bejagung immer vorhanden sein muss. Und das finde ich schwierig. Es gibt ja den eingeschränkten Jagdschein, um den Falknerjagdschein machen zu können, sprich ohne Waffen und Schießen. Da habe ich auch eine Meinung zu, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich sage nein. Ich sage aus mehreren Gründen nein. Ich sage halt einmal nein, weil die Leute nie pachtfähig werden mit dem eingeschränkten Jagdschein und somit selber auch nie ein Revier pachten könnten. Dazu kommt, dass ich halt finde, wenn ich irgendwo mitjage, auf Niederwild jagen, dann ist meine Aufgabe auch dazu, zu Hege beizutragen. Und das ist halt schwierig, wenn ich nichts anderes machen kann, wenn ich nicht mit Waffe jagen kann, wenn ich eben mich nicht am Prädatorenmanagement beteiligen kann, an der Fangjagd beteiligen kann, etc. Dann finde ich es halt wirklich schwierig. Und deshalb sehe ich es wirklich auch wie Sandra. Ich finde eher, dass ja noch eine kleine Schippe oben drauf kommen könnte. Macht man sich nicht immer beliebt mit, wenn man das so sagt?
Nee,
ja, das ist auch klar.
Dafür sind wir nicht hier.
Aber dafür sind wir nicht hier, genau. Nein, es ist halt, am langen Ende sind die Leidtragenden die Vögel, wenn die Leute nicht vernünftig ausgebildet sind oder eben nachher nicht gut mit den Vögeln umgehen. Und das darf einfach nicht sein.
Absolut.
Apropos Ausbildung, Katrin, was ist denn, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ich würde gerne Falknerin werden? Was kommt denn da eigentlich alles so auf mich zu? Gibt's da nicht nur die Kosten wahrscheinlich, sondern zeitintensiv? Also wir wissen alle, wir sind ja alle Jägerinnen und Jäger, was das alles auch mit sich bringt. Aber was ist das, was am Ende beim Falknerschein so besonders ist? Und was kommt da so, rollt da auch
einem so
zu?
Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Ich glaube, das wird Sandra auch bestätigen, dass die Falknerprüfung anspruchsvoller ist als die Jägerprüfung. Und zwar doch recht deutlich, was das tiefgehende Wissen angeht. Das zeigen ja auch bundesweit, wenn wir ehrlich sind, die Durchfallquoten in den Prüfungen, dass das so ist. Die Fachliteratur dazu ist sehr umfangreich. Und ich glaube, wenn man sich nicht im Vorfeld mit dem Thema, nur so ein Kurs reicht nicht, Punkt, ja. Also ich vermute, Sandra, dass das bei euch auch so ist. Der Kurs ist nur nochmal Verfestigen und Vertiefen dessen, was im Vorfeld schon gelernt wurde.
Vorarbeit ist unabdingbar.
Ja, und das ist, glaube ich, relativ normal oder es geht gar nicht anders. Und richtig Sinn macht es, dass man sich vorher auch schon mal einen Lehrprinzen sucht. Tatsächlich noch nach einem Lehrprinzip, dass man mal ein Jahr mitgeht mit dem Falkner, vielleicht in eine Falknerei, wie bei Sandra, aushelfen kann. Praktikas machen kann, dass man diesen Umgang lernt und auch die Verhalten der Vögel lernt, den praktischen Teil lernt, weil den praktischen Teil kann man nicht in den Kursen so gestalten, dass man nachher da rauskommt und sagt, so, ich stelle mir jetzt einen Vogel auf und das läuft alles, ja. das wird, auch danach braucht man einen Lehrprinz, sonst wird es echt schwierig.
Und dass du das in der Theorie dann darfst, das ist immer das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil wir haben auch echt schon viele, viele Anrufe und sogar schon Vögel persönlich da gehabt, wo dann Jungfalkner komplett überfordert waren und dann sagt man, wer ist denn dein Lehrprinz oder wer hat dich denn da irgendwie an die Hand genommen? Ja, keiner. Das ist, also wir sagen genau wie Katrin, such dir irgendjemanden, such dir einen Falkner, wo du mitgehen kannst, der dir auch mal einfach, ja, dieses, wo halt auch ein bisschen Gefühl für gefragt ist, ne, dieses Konditionierung, Gewicht, ist der krank, ist der nicht krank, guckt der gesund, guckt der irgendwie, als hätte er was, das ist alles so ein Gefühlsthema, das kann ich dir nicht mit einem Buch beibringen, das kann ich dir aber auch nicht beibringen, wenn ich dir jetzt heute einmal meinen Vogel zeige, das ist wirklich was du aufbauen musst, so, und da gibt's eigentlich nichts Besseres, als wenn du Minimum, ja, besser, noch viel länger, irgendwo bei einem Falkner mithilfst. Und wenn du dann sagst, ich bin bereit für meinen eigenen Vogel, dass der dann trotzdem dich an die Hand nimmt und auch immer mal nochmal mit dir guckt und dem du bei jeder Kleinigkeit ein Foto schickst. Ich weiß mittlerweile gar nicht, wie viele Menschen es da gibt. Katrin hat das wahrscheinlich auch, die uns permanent eine WhatsApp schicken. Guck mal, das ist jetzt so und so. Ist das okay? Ist das schlimm? Muss ich was machen? Und ja, das ist aber toll. Besser genau. Als, ich kaufe mir jetzt einen Vogel und ja, ich kann das schon. Ich habe jetzt einen Schein.
Genau.
Das geht schief.
Ich finde das gut, dass sie das so machen, weil den Fehler, den viele machen, die machen den Schein, holen sich einen Vogel und dann fangen sie an, darüber nachzudenken auch, wie geht's denn weiter? Und das ist aber der falsche Weg. Ja, ich muss halt im Vorfeld gelernt haben, am besten mitgegangen sein, dann den Falkner-Jagdschein machen, die Prüfung dementsprechend bestehen und dann gehe ich am besten nochmal ein Jahr mit. Und wenn ich mir dann einen eigenen Vogel schon im Vorfeld aufstelle, dann muss aber auch vorher klar sein, welche Reviermöglichkeiten habe ich? Ich kann nicht erst anfangen, wenn ich den Vogel da stehen habe. Dann versauere ich, weil so leicht, das wird Sandra bestätigen, ist es nicht, Möglichkeiten in Revieren zu bekommen, mit dem Vogel loszugehen. Ja, da ist ja auch eine gewisse...
Ja, kann man schon sagen.
Ich will nicht sagen, gewisser Beuteneid da, aber so kann man schon ein Stück weit, kann man so formulieren. Ja, und kannst ja auch nachvollziehen, ne, dass die Leute nicht immer, die machen und tun das ganze Jahr über und dann heißt es, ich würde gerne Hasen und Kaninchen beizen, dass dann der ein oder andere mal sagt, warte mal kurz, wir haben aber noch 4 Treibjachten dieses Jahr. Ist ja auch nachvollziehbar und das ist wirklich so, wie Sandra sagt, lieber fragen und im Vorfeld klären, was geht und was geht nicht.
Glaubt ihr denn, dass viele Leute unterschätzen, was da auf sie zukommt?
Ja. Definitiv, ja.
Die Antwort war kurz.
Meinst du?
Da kann man nicht viel zu sagen. Die Leute sind völlig geflasht. Also das ist wirklich, die dachten, das ist was man nur so immer eben so macht. Wobei man dazu sagen muss, das ist leider auch bei der Hundehaltung oft so, dass die Leute dann feststellen, oh, der muss aber viel gekümmert werden. Und beim Greifvogel ist es noch mehr. Beim Jagdschein natürlich auch.
Ja, da sind wir uns ja alle einig, glaube ich. Welche Herausforderungen stellen sich denn bei der Durchführung der Beizjagd? Und wie meistert ihr die? So grundsätzlich, wenn jemand noch nie das gesehen hat, was würdet ihr denn als generelle Herausforderung sehen?
Finde ich jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, wie Sandra das sieht, weil für uns ist das Alltag, damit umzugehen. Und ich habe das schon mal, dass die Leute sagen, boah, wie machst du das immer? Du hast den Vogel, du hast die Hunde, du hast die Frettchentasche, das Federspiel, die Anzung, hast das, wie, ne? Wie machst du dann noch eine Zigarette an, so ungefähr? Wie funktioniert das? Ja, ich merke das halt nicht, weil das natürlich für mich ein normaler Ablauf ist, glaube ich.
Und die größte Herausforderung ist wahrscheinlich, zu diesem Team zu werden, das du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, weil wenn man hinterher ein Team ist, das ist, wie Katrin sagt, das ist so geil. Du merkst das nicht. Alle sind aufeinander abgestimmt. Der Vogel stimmt sich ja auch auf den Hund ab. Alleine das ist so faszinierend toll zu sehen. Wie Voll. Der Vogel wieder am Ende, du bist auch noch egal, wie der dann nur noch Augen für den Hund
hat. Ich übrigens Gänsehaut, ne?
Ich ist auch. Vollblutfalknerin. Also dieses Team zu werden, das ist die Herausforderung. Danach ist das wirklich Automatismus. Du bist dann da drin, du weißt, mein Hund, mein Vogel, zack. Du siehst mit einem Milliblick, wer was gerade denkt. Hat der Hund was in der Nase? Hat der Vogel was im Blick? Das ist halt, ja, du bist dann so in dieser Bubble.
Genau, man ist in der Bubble, aber ich glaube, vielleicht ist das genau der Ansatzpunkt mal für eine Herausforderung. Was ich empfinde, hier bei uns im Münsterland wird ja der Besucherdruck in den Revieren durchaus wesentlich immer höher.
Und das ist tatsächlich so, was manchmal auch eine Herausforderung ist, wenn dann ein Straßenverkehr, der mehr geworden ist, wo eigentlich keiner ist, wo auch eigentlich nur Anliegerbereiche sind, ne, Landforstwirtschaft, dann sind die Wege aber asphaltiert, dann sind das halt auch schöne Schleichwege.
Ja, ja, wir kennen es leider alle.
Mhm. Solche Sachen sind eine Herausforderung. Unangeleinte, ungehorsame Hunde sind immer so mein Worst Case, ja, wo ich auch echt Stress mit habe, weil das kann für den Vogel eine echte Bedrohung einfach auch sein und nun mal lebensgefährlich. Und das sind vielleicht Dinge, mit denen man eher, die heutzutage für mich zumindest eher dann schon mal eine Herausforderung sind. Ansonsten ist so, wie Sandra sagt, man ist in seiner Bubble mit dem Vogel, den Hunden.
In einer Symbiose
ja,
sozusagen.
Ja, und wenn man sieht, wie der Vogel die Hunde beobachtet, ja, ich habe ja gut einen kleinen Stöberer, den Working Cocker, aber ich habe ja auch einen Vorstehhunde. Der Vogel hat das innerhalb von 2 Jagdtagen, als er noch jung war, geschnallt. Wenn er so eine komische, steife Haltung annimmt und anfängt, ja, also sprich, wenn der Hund vorsteht, dann ist da was. Und dann kriegt der Vogel schon einen langen Hals und fängt an zu nicken und fängt an zu gucken, ob er es schon sieht, ja. Weil sie einfach so schnell lernen und das ist halt schon geil.
Ich glaube, das kann auch jeder bestätigen, der schon mal die Chance hatte, eine Beizjagd zu sehen. Das ist einfach faszinierend. Definitiv.
Und gerade wenn ihr von dieser Symbiose sprecht, habt ihr denn zusätzlich zu dieser ganzen Arbeit, nutzt ihr dann überhaupt neue Technologien? Also gerade so Wärmebild oder so. Sandra, du lachst schon so.
Ja, ich habe jetzt bei Technologie aber was anderes gedacht.
Ich auch, an GPS wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, ich auch.
Oder GPS, ja, das war jetzt einfach nur ins Blaue gesagt sozusagen.
Also abgesehen von einem Fernglas benutze ich jetzt so Richtung Wärmebildtechnik und sowas nichts für die Beizjagd. Wir jagen natürlich auch nur am Tage. Was für uns natürlich eine absolute technische Neuerung, aber auch Notwendigkeit ist, ist halt alles, was Richtung Telemetrie oder sogar GPS-Technik geht. Es sollte kein Vogel ohne eine entsprechende Besenderung fliegen. Und auch hier wieder nicht, weil ich Angst habe, dass er wegfliegt. Wenn ich davor Angst hätte, würde ich ihn nicht fliegen lassen. Mhm. Sondern einfach, um jegliche Gefahren auch auszuschließen. Wir nennen das Verstoßen, wenn er sich gegen seinen Willen oder auch einfach gegen den gerade stattfindenden eine Situation irgendwohin vertreibt, zum Beispiel, weil Wind aufkommt oder er wird vertrieben von Rabenvögeln, die ihn jagen. Das kann immer mal passieren. Dann befindet er sich irgendwo, ne, gerade im urbanen Raum, dann doch in der Nähe von einer Stromtrasse, in der Nähe von einer Straße, dass ich da halt wirklich schnell eingreifen kann, hinfahren kann und meinen Vogel sichern kann. Deswegen, also kein Vogel sollte irgendwie mehr ohne eine entsprechende Besenderung fliegen. Das ist definitiv ganz klar.
Das macht auch das Ganze wirklich wesentlich einfacher. Ja. Ich habe auch einen GPS-Sender am Vogel. Die sind halt genauso klein mittlerweile wie die alten Telemetriesender. Dann gibt's eine App auf dem Handy. Und auch nach so einem langen Flug mal auf Fasan oder so, ja, wo dann der Vogel irgendwo im Senf den Fasan gefangen hat. Ihr kennt das alle, Senf, siehst du mal nix, ne? Und dann hörst du natürlich eigentlich die Bells irgendwann, aber dafür musst du schon wieder in der Nähe sein. Und wenn Flüge lang sind, naja, dann gucke ich halt auf mein Handy, sehe alles klar, der ist 400 Meter in die Richtung. Und irgendwann hört man dann die Bells. Man findet einfach den Vogel besser, schneller, kann aus brenzlichen Situationen, auch vielleicht mit Hunden etc., wenn man weiß, wo der Vogel ist, oder mit Rabenvögeln viel mehr raus. Und da nutzen wir sie schon. Wärmebild macht wenig Sinn. Und ich muss auch sagen, ich würde niemals auf die Idee kommen, mit der Wärmebild, ginge ja theoretisch, ja, tagsüber auch Hasen zu suchen, diese gezielt anzugehen, weil die Arbeit mit dem Hund und mit dem Vogel in Kombination ist, es macht viel zu viel Freude, um mir das mit einer Wärmebild zu verdaddeln, ja. Also, ich habe zwar eine, aber nachts für Schweine, ja. Und
auch, aber
genau. nicht dafür.
Was sagt ihr denn Leuten, die die Theorie aufstellen, naja, also Beizjagd wird auf Dauer keinen Bestand haben?
Also dem würde ich sagen, dass sie tatsächlich ein bisschen daneben liegen, weil ich sehe das eigentlich genau andersrum. Wie Katrin sagte, es wird alles verstädtert, es wird alles urbaner. Überall, wo ich mit der Waffe unter Umständen nicht mehr eingreifen kann, seien es Flughäfen, Friedhöfe, Parks, ne, städtische Anlagen, kann ich überall nur bedingt oder gar nicht mit der Waffe jagen. Mit dem Vogel gar kein Problem. Das heißt, die Beizjagd verlegt sich vielleicht ein bisschen, ne, vom doch eher Jagd auf dem Feld, nenne ich es jetzt mal, vielleicht auch in die Stadt hinein. Aber dass die Beizjagd nicht mehr notwendig ist oder keine Sinnhaftigkeit mehr hat, das halte ich für ausgeschlossen.
Naja, und sie ist halt immaterielles Kulturerbe, ja. UNESCO immaterielles Kulturerbe, also ich meine, ja, halte ich auch für nahezu ausgeschlossen.
Ich finde, das war ein wundervoller Schlusssatz.
Das stimmt.
Um ehrlich zu sein, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist unheimlich schön, euch zuzuhören, weil ihr einfach mit so viel Leidenschaft dabei seid und wirklich auch das für mich, ich meine, die Hörerinnen und Hörer wissen ja nicht, aber wir sehen euch ja auch und es ist wirklich total schön, wie eure Augen leuchten, wenn ihr von der Beizjagd oder von der Arbeit mit dem Vogel und dem Hund berichtet, weil es einfach total faszinierend ist und ich glaube...
Die Passion ist spürbar.
Ja, die Passion ist richtig spürbar und wenn wir jetzt mich mindestens 5 Leute motiviert haben, sich zu überlegen, sich einen Lehrprinz oder eine Lehrprinzessin zu suchen, um einen Falknerschein zu machen, dann, glaube ich, sind wir mit diesem Podcast diesmal heute ein bisschen fehlgeleitet. Aber ich finde es total spannend, euch zuzuhören. Es war wundervoll, ehrlich gesagt. Und ich kann auch gar nichts sagen, wo ich jetzt sagen würde, das würde mich jetzt irgendwie davon abhalten, nee, Carsten, was mit dir?
Absolut nicht. Also auf alle Fälle, danke euch beide.
Vielleicht treffen wir uns mal zu viert und Sandra und ich gehen mit euch beiden mal
das
los.
Sehr gerne, jederzeit. Genau. Also mein Revier ist offen, kein Problem.
Wo ist das genau?
Zwischen Würzburg und Nürnberg.
Ah, Richtung Süden.
Genau. Wenn ich mal von der Arbeit nach Hause in die Heimat nach Brandenburg fahre, dann bremse ich bei dir an, Sandra. Weil dann in Thüringen komme ich auf jeden Fall vorbei. Und in Kölle, Katrin, bis zu dir ist bestimmt auch nicht so weit, sonst komme ich auch mal vorbei.
2,5 Stunden, glaube ich, fast, aber von Köln aus, ja, ist schon gefahren bist, ne? Das ist 2,5 Stunden, ist nix. Nein, aber wäre ja mal wirklich vielleicht tatsächlich ganz witzig. War eine sehr schöne Runde, hat mir sehr Spaß gemacht.
Klar, ja, sehr gerne.
Mir auch. Schön, dass wir da sein durften. Danke.
Ja, finde ich auch.
Ja, vielen Dank.
Wir bedanken uns natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr genauso fasziniert wart wie wir und wir wünschen euch natürlich auch ein kräftiges Weidmannsheil
und allseits guten Anblick
und ein Falknersheil,
wie Sandra sagt, genau.